HR Info. Netzwelt.
Die EU hat es bislang nicht geschafft, die Reform des Urheberrechts zu verabschieden. Gestritten wird darüber seit vielen Jahren, aber in Kürze will man die Novelle nun endlich auf den Weg bringen. Schon im vergangenen Jahr, als die ersten Details durchsickerten, war das Netz in heller Aufregung. Im September stimmte nämlich eine Mehrheit der Parlamentarier für einen Entwurf, der einige sehr umstrittene Vorschläge enthält. Es droht die Einführung von Upload-Filtern und ein europaweites, strenges Leistungsschutzrecht. Manche sehen gar das Ende von YouTube und der Freiheit für Inhalte im Netz in der Europäischen Union kommen. Das ist das Thema bei uns heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Samuel Jakesch ist unser Korrespondent in Brüssel und mit ihm wollen wir zunächst mal ins Detail gehen und herausfinden, an welchen Punkten sich der Streit zwischen Netzaktivisten, YouTubern und der Europäischen Union entzündet hat. Samuel, wie sehen denn die Pläne der EU im Detail aus, vor allem hinsichtlich der Veränderungen für ein, wie die EU das nennt, faires Urheberrecht? Was soll das denn sein?
Die EU hat vor, ihr Urheberrecht europaweit zu reformieren. Und das Ziel dieser Reform insgesamt ist, das geltende Urheberrecht überhaupt erstmal durchzusetzen, und zwar auch online auf den ganz großen Plattformen. Das Problem ist, wir haben YouTube, wir haben Facebook, wir haben Twitter, wir haben viele Plattformen, die davon leben, dass Millionen von Nutzern, wie Sie und ich, dort Inhalte hochladen. Mhm. Texte, Musik, Videos. Diese Plattformen verdienen damit sehr, sehr, sehr viel Geld. Und dabei geschehen immer wieder Urheberrechtsverletzungen, weil Leute Zeug hochladen, das ihnen nicht gehört, an dem sie nicht die Rechte haben. Und den rechtmäßigen Urhebern dieses Materials, also Autoren, Musikerinnen, Journalisten, Komponisten, Fotografen, denen entgehen Einnahmen. Das ist unfair, finden nahezu alle in Brüssel. Und deshalb sieht diese Reform unter anderem vor, dass die Plattformen künftig pauschal Lizenzen kaufen sollen, damit die zum Beispiel Zeitungsartikel eines bestimmten Verlags auf Facebook per se geteilt werden können. Und von diesem Geld, so die Theorie, sollen die Urheber natürlich auch was abbekommen. Das versteht diese Reform unter Fairness.
Wie soll das funktionieren? Mit der Gießkanne verteilt werden? Es gibt ja die Verwertungsgemeinschaft Wort. Wir Journalisten kennen das. Die verteilt ja auch so ein bisschen mit der Gießkanne das, was es ja übereinnimmt, was sie an Einnahmen erzielt. Soll das ähnlich funktionieren?
Ganz genau, so ähnlich soll das funktionieren. Über die Verwertungsgesellschaften, die gibt es für Journalisten beim Wort, die gibt es für Musiker, die gibt es aber auch für Bildrechte. Und so soll das Geld ankommen, aber auch die Verlage, deren Inhalte besonders hier im Zentrum stehen dieser Diskussion, die argumentieren natürlich auch damit, dass ihnen ein gesamter Veröffentlichungsmarkt weggebrochen ist durch die Digitalisierung und dass sie deshalb weniger Geld verdienen. Damit können sie ihre Urheber nicht mehr so gut bezahlen wie früher und natürlich soll also auch auf klassische Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, auch da soll sich die Situation für die Kunstschaffenden, für die geistig Tätigen verbessern.
Im Kern geht es ja in dem Streit, in der Aufregung um diese Novelle, um den Paragraphen 13. Der sieht vor, das sogenannte Provider-Privileg für Online-Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten abzuschaffen. Klingt kompliziert. Bislang gilt ja das sogenannte Notice-and-Take-Down-Prinzip. Was bedeutet das denn im Detail?
Die meisten dieser Verletzungen von Urheberrechten online, die bleiben vom Geschädigten, also zum Beispiel von mir als Journalist oder von meiner Kollegin als Fotografin, meistens unentdeckt und damit auch ungestraft, weil die schiere Masse einfach niemand überblicken kann. Niemand weiß, was da alles, also es werden pro Minute so viele Stunden Material allein bei YouTube hochgeladen, das kann ich gar nicht sehen, ob da vielleicht irgendjemand etwas von mir erwischt hat. Wenn ich aber als Musiker zum Beispiel oder als Journalist feststelle, da stellt jemand was von mir ins Netz, einen Song von mir, dann kann ich mich bei YouTube melden. Notice, also ich benachrichtige YouTube, das ist meins. Und die nehmen das dann runter, Takedown. Und mit dieser Reform sollen jetzt die Plattformen selbst haftbar sein für eine Urheberrechtsverletzung und nicht mehr die Nutzer. Das heißt, auch die Plattformen müssen dann selbst kontrollieren, ist das, was wir hier veröffentlichen, alles urheberrechtskonform. Damit soll der Druck steigen, damit diese Plattformen eben selbst auch mehr tun. Und hier kommen die Kritiker der Reform ins Spiel. Die sagen, an sich eine gute Idee, aber das könnte ja dazu führen, dass diese Anbieter, diese Plattformen dann präventiv, vorsichtshalber, auch Sachen aus dem Netz runternehmen werden, die eigentlich legal sind. Zitate zum Beispiel, Satire. Und das wäre dann eine Einschränkung der Vielfalt im Netz. Manche sprechen sogar von erzwungener Zensur durch die großen Tech-Konzerne.
Was bedeutet das jetzt für Google, den Mutterkonzern von YouTube, wenn diese Novelle so durchgeht, wie sie im Herbst beschlossen wurde? Die Chefin von YouTube hat es ja schon im Oktober in ihrem Blog geschrieben, sollten die Online-Plattformen künftig unmittelbar für diese Urheberrechtsverletzungen von Nutzern haften, dann könnten die potenziellen Verpflichtungen Konzern so groß werden, dass kein Unternehmer mehr ein solches finanzielles Risiko übernehmen könne. Das würde bedeuten, die Nutzer in Europa könnten dann von Videos ausgeschlossen werden, bei denen die Rechtslage nicht völlig eindeutig ist. Könnte das passieren, dass wir alle eines Tages in Europa ohne YouTube dastehen?
Das ist eine düstere Vision, das ist eine Dystopie, das ist aber auch Politik. Das ist eine blanke, unverhohlene Drohung, wenn die Chefin von YouTube das sagt, nach dem Motto, wenn das kommt, dann sperren wir euch eben aus, wenn uns eure Gesetze nicht gefallen. Ich halte das für einen Bluff, weil der Markt hier viel zu wichtig ist, als dass Google oder die anderen Großen sich da komplett zurückziehen könnten. Aber kleine Anbieter, non-kommerzielle Projekte, private Projekte, ja, da sehe ich durchaus die Gefahr, dass die getroffen werden könnten oder vorsichtshalber eben lieber das Angebot verkleinern, als irgendein Risiko einzugehen, dann in Grund und Boden geklagt zu werden. Deshalb hat sich die EU überlegt, eine Umsatzschwelle einzuführen, dass diese ganze Vorschrift, diese Pflicht also nur die Konzerne trifft, aber keine kleinen Liebhaberprojekte. Aber klar ist natürlich, dass ein Gesetz, das Inhalte einschränken soll, und das ist ja das Ziel dieser Reform, dass dadurch die Vielfalt abnehmen muss. Das ist ja arithmetisch gar nicht anders möglich. Mhm. Insofern hat Susan Wojcicki von YouTube schon recht, wenn sie sagt, Minus ist Minus und ganz bestimmt nicht Plus.
Was könnte sich denn, bleiben wir jetzt nochmal bei YouTube, für die Nutzer dieser Plattform ändern? Droht denen eventuell ein juristischer Albtraum, wenn sie etwas in Sachen Urheberrecht beim Upload falsch machen?
Das Gegenteil ist die Absicht. Also der Nutzer soll ja gerade geschützt werden, indem man die Plattform stattdessen haftbar macht und nicht mehr den individuellen Nutzer für seine bewusste oder unbewusste rechtsbrechende Aktion. Mhm. Ich lade was hoch, ganz unbedarft, ein Video von einer Familienfeier, da läuft im Hintergrund Musik, ein Schlager von Helene Fischer, dann merkt das die Plattform automatisch, weil sie ja alles automatisch scannt, dass hochgeladen wird und sagt dann nein, das darfst du nicht hochladen, das gehört der Plattenfirma von Helene Fischer, das blockieren wir. Das ist ein sogenannter Upload-Filter, ein technisches Hilfsmittel, das quasi automatisch erkennen soll, ob das ein urheberrechtsgeschütztes Material ist. Und YouTube tut genau das heute schon. Es produziert dabei allerdings auch immer wieder Fehlalarme. Es blockiert also Videos, die eigentlich rechtlich zulässig sind. Und genau das fürchten die Kritiker. Könnte dann eben noch viel häufiger geschehen, nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Plattformen für Ton, Bild, Text und Musik.
Wie will denn die Europäische Union das kontrollieren, ob es funktioniert? Stichwort Upload-Filter. Man kann sich ja nicht in Brüssel sozusagen 500 Studenten hinsetzen und die das ständig überprüfen.
Nein, ganz genau. Und deswegen fürchten oder erwarten eben die Kritiker, dass den Unternehmen gar keine andere Wahl bleibt, als ein automatisches System zu installieren, das nichts anderes tut, als eine eigene Datenbank, mit der man es vorher gefüttert hat, zu sagen, das hier ist der Index, das hier sind urheberrechtsgeschützte Inhalte und immer wenn irgendjemand was hochlädt, dann wirst du, liebes Content-Überprüfungssystem, bitte nachsehen, ist das etwas, das so aussieht, als wäre es bereits urheberrechtlich geschützt und wenn ja, bitte blockieren, bitte rausfiltern. Das ist der sogenannte Upload-Filter und da sehen ganz viele Menschen eben nicht mehr die Grenze gegeben. Aber wenn man sowas erstmal einrichtet, dann kann das ja nicht nur für Urheberrecht, sondern auch nach unliebsamen Inhalten oder so weiter gefiltert werden und damit wäre die Freiheit zugunsten der Rechtssicherheit geopfert und das fürchten viele Kritiker. Es geht um die Anbieter, wo Nutzer den Inhalt produzieren, also wo Sie und ich etwas hochladen können. Zum Beispiel die Wikipedia ist ein ganz berühmtes Beispiel natürlich, die ja gar nicht anders existieren kann, als dass Nutzer dort immer wieder neue Informationen reinschreiben, möglicherweise auch Fehler ausbessern und so weiter. Und da kann es natürlich passieren, dass jemand einen Text einfach blank, blind reinkopiert und das geht dann nicht. Wikipedia ist insofern ein Sonderfall, als dass damit ja jetzt nicht Milliarden verdient werden, sondern das ist ja vor allem einfach ein Dienst am Nutzer. Aber das Ziel, das ist natürlich die großen Konzerne zu treffen. Das Ziel ist, große Unternehmen, die sehr viel Geld verdienen mit den geistigen Inhalten, unter anderem von Leuten, für die sie eben nichts bezahlen, diese Konzerne auch zu erwischen und dafür zu sorgen, dass von dem Geld, was damit verdient wird, auch etwas bei denjenigen hängen bleibt, die diese urheberrechtlichen Inhalte mal produziert haben und die dafür sorgen, dass YouTube so bunt ist, so vielfältig und facettenreich. Aber wie? Wie will man das sicherstellen, ohne dabei unbeabsichtigte Opfer zu treffen? Das ist so ein bisschen der Streit.
Das ist schwierig. Die EU-Abgeordnete Julia Reda ist von den Piraten. Und und sie hat wie keine andere in ihrer Zeit in Brüssel dafür gekämpft, die Freiheit der Internetnutzer zu gewährleisten. Und sie sagte kürzlich in einem Interview, dass sie mit Blick auf die Urheberrechtsnovelle gescheitert sei. Die Vorschläge aus Brüssel, die würden dazu führen, du hast das schon erwähnt, dass auch legale und schützenswerte Inhalte aus dem Netz verschwinden. Ja, dass das Netz sozusagen einen großen Teil seiner Freiheit verliert. Geht sie damit nicht ein bisschen zu weit oder hat sie recht?
Sie ist auf jeden Fall sehr pessimistisch und das teilt sie mit vielen anderen, die gerade an dieser Novelle arbeiten, weil es ist so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Die Abgeordnete Reda, die fürchtet, dass erstens technische Filter kommen, die Fehler machen, dass zweitens Unternehmen vorsichtshalber, also aus Angst, vieles aus der Grauzone, aus der rechtlichen, lieber gleich vom Netz nehmen und dadurch die Vielfalt leidet und dass drittens die eingangs erwähnten Lizenzen von einigen Plattformen lieber gar nicht bezahlt werden, sondern sie stattdessen ganz verzichten auf zum Beispiel die Texte eines bestimmten Verlages. Das ist alles einleuchtend, aber es ist nicht sicher, dass es so kommt. Und die Befürworter der Reform, die sagen das Gegenteil. Nein, die werden zahlen bestimmt. Die Filter werden funktionieren. Alles wird gut und kein Künstler muss mehr hungern. Ich übertreibe. Aber es ist ungewiss und es ist eine Wette auf die Zukunft und die Befürchtungen liegen weniger im Gesetzestext selbst als in der Frage, wie es die Realität verändern wird.
Samuel, ist denn damit zu rechnen, dass diese Novelle vielleicht doch noch angepasst wird oder rechnet man in Brüssel eher damit, dass das wie im September verabschiedet und auch genauso durchgeht?
Gerade steckt das ganze Gesetzesprojekt ein bisschen fest, und zwar im Ministerrat, also bei den EU-Mitgliedstaaten. Da ist unter anderem Deutschland gegen den aktuellen Entwurf, und zwar ganz einfach, weil sich Deutschland selbst nicht einig ist. Die Bundesregierung fährt da keine einheitliche Linie. Die Kulturstaatsministerin ist für die neuen Regeln, ganz klar, es kommt ihrer Klientel zugute, den Kulturschaffenden. Die Justizministerin ist latent skeptisch, sieht die Freiheit gefährdet, und der Wirtschaftsminister, der sorgt sich einerseits um innovative Start-ups zum Beispiel, die sich dann denken, unsere Geschäftsidee, wir sind nicht sicher, ob das davon nicht vielleicht betroffen wird. Da entscheiden die kommenden Wochen, denke ich, ob es schnell weitergeht oder erstmal gar nicht mit dieser Urheberrechtsreform.
Samuel Jakisch, unser Brüssel-Korrespondent zu den geplanten Änderungen der EU-Urheberrechtsregeln. Vielen Dank.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Die Europäische Union hat es bislang nicht geschafft, die Reform des Urheberrechts zu verabschieden. Gestritten wird darüber seit vielen Jahren, aber in Kürze will man die Novelle dann nun endlich mal auf den Weg bringen. Die politischen und juristischen Details, die haben wir eben im Gespräch mit unserem Brüssel-Korrespondenten Samuel Jakisch schon geklärt. Und jetzt reden wir in HR Info Netzwelt mit einem, den die bald kommenden Regelungen ganz direkt betreffen. Und zwar nicht nur als Nutzer, sondern in erster Linie auch als Macher von Inhalten, also von Content im Netz. Mirko Drotschmann ist Geschäftsführer, Redakteur und Präsentator bei Objektiv Media. Das ist eine Firma in Nierstein bei Mainz, die Fernsehformate für das Netz umsetzt und auch ganz neue Formate speziell für das Netz entwickelt. Herr Drotschmann, welchen Content machen Sie denn da eigentlich fürs Netz?
Bei uns dreht sich alles im Kern um das Thema Wissen. Wir bereiten, wie Sie gerade schon gesagt haben, bestehende Fernsehinhalte teilweise auf, versuchen die fürs Netz umzusetzen, aber entwickeln auch ganz neue Dinge. Zum Beispiel produzieren wir einen Kanal mit Harald Lesch, dem bekannten Astrophysiker. Man kennt ihn aus dem Fernsehen, inzwischen kennt man ihn auch aus dem Internet. Und das ist oft der Fall, dass Fernsehsender auf uns zukommen und sagen, wir haben hier eine starke Marke im Programm und die würden wir gerne auch im Netz umsetzen. Und dann versuchen wir dabei zu unterstützen, entweder indem wir beraten oder indem wir tatsächlich auch umsetzen. Und wir entwickeln auch ganz eigene Formate, nicht nur für Sender, auch für Unternehmen zum Beispiel, für die DIHK, geht es rund um das Thema Ausbildung, aber auch für Forschungsgesellschaften wie die Max-Planck-Gesellschaft. Also ein ganz breites Spektrum, aber es dreht sich immer um das Thema Wissen. Wir versuchen, Wissen im Netz weiterzugeben, vor allem in Videoform, zum Teil aber auch als Podcast oder ja bei Instagram zum Beispiel.
Da wollte ich gerade nachfragen, auf welchen Plattformen werden diese Inhalte denn zur Verfügung gestellt? Nutzen Sie da YouTube, Instagram oder was benutzen Sie da in der Regel?
Das kommt immer darauf an, was wir rüberbringen wollen. Also vor allen Dingen nutzen wir YouTube, das ist schon die Hauptplattform, aber verstärkt jetzt auch seit einiger Zeit Instagram, während Facebook keine so große Rolle mehr spielt, muss man sagen. Instagram bietet den Vorteil, dass man wirklich in kleinen Häppchen was rüberbringen kann und da auch auf einer Plattform unterwegs ist, auf der die Leute noch relativ konstruktiv kommentieren, was man auch mal ehrlicherweise sagen muss im Vergleich zu YouTube oder Facebook. Und wir gucken einfach mal, welchen Inhalt wollen wir rüberbringen und welche Plattform eignet sich dafür am besten.
Jetzt gucken wir mal drauf, was die EU da veranstaltet im Moment. Die hat ja im September, beziehungsweise die Parlamentarier haben im September einen Entwurf verabschiedet, der eine Menge sehr umstrittene Vorschläge enthält. Stichwort Upload-Filter. Und da soll auch ein sehr strenges europäisches Leistungsschutzrecht kommen in Zukunft. Wie tangiert das dann Ihre Arbeit im Netz?
Tatsächlich gar nicht so sehr, wie man das vielleicht meinen könnte. Es ist natürlich wichtig, dass man Urheberrechte einhält und es ist für uns jetzt auch schon wichtig. Und das wird dann durch diese geplante Reform, wenn sie denn dann so kommt, das weiß man ja alles noch nicht so genau, aber wenn das so kommt wie geplant, nochmal, ja, würde ich mal sagen, ein bisschen verschärft, nämlich dass die Regeln, die in der analogen Welt gelten, dann auch für die digitale Welt gelten. Das finde ich erstmal gut und richtig und wir versuchen natürlich auch jetzt schon Urheberrechte überall einzuhalten. Das heißt, wir versuchen es, wir müssen es natürlich auch. Ansonsten sieht es natürlich schwierig aus. Aber diese Pläne zwingen uns natürlich dazu, dann noch genauer hinzuschauen. Und es gibt ja so einige Grauzonen, zum Beispiel im Bereich Public Domain. Wie sieht es da eigentlich aus? Dann gibt es verschiedene CC-Lizenzen und da steckt wirklich der Teufel im Detail. Nicht alles, was CC ist, darf man auch verwenden. Und damit beschäftigen wir uns jetzt schon sehr ausführlich. Mhm. Und da werden wir künftig noch mehr Sorgfalt reinstecken müssen und gucken müssen, dass wir da keine Fehler machen.
Seit das bekannt wurde, im Frühsommer vergangenen Jahres ging ja ein Aufschrei durchs Netz, eine riesige Welle des Protestes. Diesen Kritikern der Urheberrechtsnovelle der EU, denen geht es in erster Linie um diesen berühmten Paragraphen 13, das sogenannte Provider-Privileg. Das soll für Online-Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten abgeschafft werden. Welche Folgen hätte das denn für Sie und für Ihre Inhalte, die Sie zur Verfügung stellen?
Ja, das ist ja, wie wir auch gerade von dem Kollegen schon gehört haben, noch ein bisschen spekulativ, weil man ja noch gar nicht weiß, wie wird dieser Artikel 13 denn jetzt letztendlich lauten. Da gibt es ja noch verschiedene Versionen. Wenn er so umgesetzt wird wie geplant, dann befürchte ich schon so ein kleines Chaos, weil der Artikel 13 relativ viel Spielraum für Interpretationen lässt. Man könnte ihn, wenn man wollte, so auslegen, dass man über die Hintertür auch zensieren kann, zum Beispiel mit Upload-Filtern. Und das würde dann unsere Arbeit schon tangieren, dass wir da ganz genau aufpassen müssen, was stellen wir ins Netz. Ich kann da mal ein Beispiel nennen aus der Vergangenheit. Ich habe selber auf meinem eigenen YouTube-Kanal, ich versuchte politische Themen zu erklären, gesellschaftliche Themen, ein kritisches Video über Disney gemacht, über den Walt Disney-Konzern und habe Ausschnitte verwendet, die inzwischen Public Domain sind. Und Disney hat dieses Video offenbar nicht gefallen. Es gab auch englische Untertitel, also vermute ich mal, dass es in den USA auch angekommen ist. Es hatte knapp 1 Million Klicks. Und plötzlich haben sie die Urheberrechtskarte gezogen und haben gesagt, wir haben die Rechte daran, dieses Video wird gesperrt. Und dann durfte man sich es nicht mehr anschauen, obwohl die Materialien eigentlich Public Domain waren. Und genau sowas steht natürlich zur Befürchtung, dass dann Filter eingesetzt werden, die man für solche Zwecke auch missbrauchen könnte. Das ist das eine. Und das andere ist, das wäre auch denkbar, dass Plattformen wie YouTube sagen, nö, wir machen da nicht mit. Wenn ihr uns so harte Regeln vorsetzt, dann machen wir halt auch harte Regeln und bei uns darf kaum jemand mehr Inhalte einstellen. Nur große Konzerne, bei denen wir uns darauf verlassen können, dass die keine Urheberrechtsverletzungen begehen. Also das wäre so Worst Case. Meine Hoffnung ist, dass man sich dann doch in irgendeiner Form einigt. Es gab ja schon öfter mal Fälle, in denen Schlimmes befürchtet wurde, Netzwerkdurchsetzungsgesetz zum Beispiel oder andere und dann letztendlich alles weniger heiß gegessen wurde, als es gekocht wurde.
Also es könnte auch passieren, dass Ihre Firma, das Objective Media, Inhalte wieder aus dem Netz nehmen muss, wenn zum Beispiel so ein großer Player kommt wie Disney und sagt, Public Domain hin oder her, ist uns egal, raus damit?
Das ist theoretisch möglich, wobei wir das Glück in Anführungszeichen haben, dass wir ja für Auftraggeber produzieren, wie zum Beispiel Fernsehsender, die dann auch eine gewisse Macht haben und dann vielleicht auch was entgegensetzen können und sagen können, nee, Moment mal, juristisch ist das einwandfrei, was wir hier haben. Also wir produzieren die Sachen in der Regel im Auftrag und müssen uns dann mit solchen Dingen gar nicht mehr so sehr rumschlagen, aber natürlich muss die Produktion auch stimmen. Wenn da was falsch läuft, dann ist es natürlich auch schwierig. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass es nicht zum Äußersten kommen wird.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie arbeiten auch für die ARD, für das ZDF. Wie gehen denn diese Auftraggeber damit um, also wir sozusagen, dass künftig ganz andere, vielleicht neue Regeln für das Urheberrecht gelten könnten? Bleiben wir so ein bisschen im Konjunktiv. Gibt es da schon Kontakte?
Ich merke, dass da momentan eher beobachtet wird. Ich glaube, es ist inzwischen angekommen, dass sich da was bewegt, aber da noch so vieles unklar ist und es auch sicherlich noch eine Weile dauern wird, bis es umgesetzt ist, ist man da noch sehr zurückhaltend. Ich hatte jetzt bisher noch keinen Kontakt mit zuständigen Kolleginnen oder Kollegen in den Häusern, die gesagt haben, wir müssen das Thema mal angehen. Sondern ich glaube, da hält man erstmal noch den Ball flach, will vielleicht auch gar nicht so viel Aufsehen machen, denn letztendlich ist es ja schon auch im Interesse, muss man mal sagen, großer Medienhäuser, dass ein verschärftes Urheberrecht kommt. Denn wenn man sich mal anschaut, wie viele Dokumentationen zum Beispiel, die in der ARD oder im ZDF laufen, illegal hochgeladen werden und bei YouTube verfügbar sind, dann merkt man schon, wer dann der Profiteur wäre, ja, wenn etwas verschärft wird. Und ich glaube, da will man jetzt auch gar nicht so viel Wind machen und einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ist zumindest meine Beobachtung. Bisher hat sich wegen dieser Sache noch niemand bei mir gemeldet.
Julia Reda ist eine EU-Abgeordnete der Piraten. Und sie hat kürzlich gesagt, dass die Vorschläge aus Brüssel dazu führen werden, dass auch legale und schützenswerte Inhalte aus dem Netz verschwinden, weil eben ja die großen Firmen wie YouTube, wie Instagram oder so mit Algorithmen und der großen Heckenschere darüber gehen. Sie sieht sogar die Freiheit des Netzes bedroht. Hat sie damit recht oder geht sie damit ein bisschen zu weit?
Ja, also natürlich könnte man sagen, es ist möglich, definitiv. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das übertrieben ist. Ich glaube aber, dass es dann letztendlich so weit nicht kommen wird, denn keiner der Konzerne, die da jetzt gerade sich beklagen, hat eigentlich ein Interesse daran, dass sowas passiert. Und ich denke mal, dass versucht wird, einen Kompromiss zu finden. Wenn wir zum Beispiel diese Haftung nehmen, die jetzt da im Gespräch ist, der Plattform. Nehmen wir mal an, ich als Nutzer stelle einen Kinofilm bei YouTube online und die bisherigen Content-ID-Filter erkennen das nicht und dieser Film ist da online. Jetzt kommt diese Urheberrechtsrichtlinie, es wird erkannt, hier ist ein illegaler Film hochgeladen worden, YouTube bekommt eine Klage oder eine Zahlungsaufforderung. Dann ist doch eigentlich selbstverständlich, dass YouTube das an mich weitergeben wird und nicht selber zahlen wird. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es eine Art Vereinbarung gibt. Wenn man Inhalte auf dieser Plattform online stellt, erklärt man sich bereit dazu, im Zweifelsfall auch dafür zu haften. Und so könnten die Plattformen diese Haftung, die sie dann haben, durch das neue Urheberrecht weitergeben an die einzelnen Nutzer. Das wäre, fände ich, ein Kompromiss, der dann auch zum Beispiel Upload-Filter, wie sie im Gespräch sind, weitestgehend überflüssig machen.
Das lehnt natürlich die YouTube-Chefin im Moment noch ab. Die sagte ja im Oktober, nee, kommt gar nicht in Frage. Wir wollen das gar nicht. Eher hängen wir sozusagen ganz Europa von YouTube ab, bevor wir uns da so ins Zeug legen müssen. Das ist natürlich illusorisch, denn den Markt Europa kann sich YouTube nicht einfach abschminken. Da wird ja auch viel Geld verdient, ne?
Absolut. Und ich meine, wenn man sich mal vorstellt, wir haben ein Nachbarland, das heißt Schweiz, das ist nicht Mitglied der EU, dann werden halt alle sich eine Briefkastenadresse in der Schweiz machen und ihre Kanäle dann darüber laufen lassen und schon ist es wieder unproblematisch. Also das ist natürlich auch viel PR-Arbeit, die Google da betreibt, weil es letztendlich bedeutet, dass Google Geld bezahlen muss, egal wie diese Urheberrechtslinie künftig aussehen wird. Und Google möchte natürlich so wenig wie möglich bezahlen und da wird auch die Community eingespannt, um möglichst gut am Ende dazustehen und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist ganz klar. Also die Konzerne sind nicht die Bewahrer der Freiheit des Internets. Vor allem Google ist nicht der Bewahrer des freien Internets. Im Gegenteil, muss man ja sogar schon sagen, eine Firma, die jahrelang die Zensur in China mitgemacht hat, ist nicht die Firma, die das Internet befreit. Das muss man dann immer in Relation setzen und gucken, welche Interessen stehen dahinter.
Und bekanntlich schert sich Google bzw. YouTube ja auch nicht besonders um Urheberrechte seit vielen Jahren.
Absolut.
Ja, es gibt ja nicht nur Google, es gibt nicht nur YouTube im Netz. ARD und ZDF, die haben ihre Mediatheken. Sollte man vielleicht künftig mehr Gewicht auf diese Plattformen legen, ja, und sich nicht nur so an die ganz Großen wie YouTube und Instagram dranhängen? YouTube hat natürlich eine gewaltige Marktmacht durch die Abermillionen Nutzer in der EU. Ist es da vielleicht illusorisch oder haben da andere Plattformen vielleicht in Zukunft eine bessere Chance, nach vorne zu kommen?
Ja, wobei man sagen muss, jeder will eine Plattform, auf der es alles gibt. Niemand will auf 10 Plattformen gleichzeitig unterwegs sein und deshalb ist YouTube so erfolgreich. Dort findet man einfach alles. Selbst einen Tatort habe ich mir schon über YouTube angeguckt, weil er dort ruckelfreier zu empfangen war als in der Mediathek. Und ich würde sagen, da ist dann vielleicht die Hoffnung dann doch ein bisschen vergeben, zu sagen, okay, jetzt kommen alle in die Mediatheken. Ich fände das eher schön und der Versuch wurde ja schon unternommen, dann aber von den Kartellbehörden erstmal wieder unterbunden, wenn sich die Fernsehsender zusammentun würden und geballt eine Mediathek anbieten, in der alle ihre Inhalte zur Verfügung stellen, weil dann hätte man eine Chance, dann könnte man so eine Art deutsches Netflix, wenn man so will, etablieren, was ja dann letztendlich dann aus kartellrechtlichen Gründen nicht erlaubt war. Ich glaube aber nicht, dass jetzt diese Urheberrechtslinie dazu führen wird, dass die Abrufzahlen in den Mediatheken nach oben schnellen. Was man letztendlich beobachten kann, ist zum Beispiel, dass das ZDF jetzt vermehrt darauf setzt, Inhalte in der eigenen Mediathek anzubieten und sie dann bei YouTube wenn sie illegal hochgeladen werden, zu sperren, sodass die Leute in die Mediathek gehen. Die Heute-Show konnte man früher immer bei YouTube anschauen. Inzwischen geht das nicht mehr. Man muss es in die ZDF-Mediathek. Und das bringt natürlich mehr Nutzer in die Mediathek. Und das ist gut für das ZDF. Und es gibt ja auch jede Menge tolle Inhalte da. Und das könnte auch ein Weg sein, dass also die großen Medienhäuser sagen, wir ziehen uns von YouTube zurück. Die Leute müssen zu uns kommen, um sich die Sachen anzuschauen.
Mirko Drotschmann ist Geschäftsführer, Redakteur und Präsentator bei Objektiv Media, einer Firma in Nierstein bei Mainz, die Fernsehformate für das Netz umsetzt, neue Formate speziell für das Netz entwickelt. Ich habe mit ihm über die Folgen der Novelle zum Urheberrecht gesprochen, die in diesem Frühsommer kommen soll. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt's als Podcast und zum Downloaden unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.